Und dann ist halt immer die Falle, alle Zeit, die ich direkt am Instrument verbracht habe, ist die gute Zeit. Und wenn ich nur davon 5 Minuten verliere, dann habe ich schon nicht so viel geübt und gelernt. Also das ist dieses total an der Dauer orientierte Paradigma, dass man sich nur daran orientiert. Wenn wir als Fachvertreterinnen und Fachvertreter eben diese Grundlagen so vermitteln, dass Musizieren Freude, so einfach es klingt, aber eben mit Befriedigung, mit Freude und auch psychischer und körperlicher Gesundheit geleistet werden kann und so auch gesehen wird und auch ein tolles Modell auch in der Amateurmusik ja ist, also nicht nur in der Profiwelt, sondern auch für die Amateure, dann haben wir, glaube ich, unglaublich viel gewonnen und dann ergibt sich auch Gesundheit. Also deswegen ist dieses Thema Resilienz, also ist ja ein sehr verbreitetes Wort gerade, ich würde das jetzt nicht nur auf psychologische Vorgänge beziehen, sondern auch auf den Selbstumgang erweitern. Resilienz ist was, was man jeden Tag herstellen muss.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Claudia Spahn. Wie üben wir gesund? Wenn jemand diese Frage gewissenhaft beantworten kann, dann Claudia Spahn. Sie studierte Medizin und Musik und leitet gemeinsam mit Bernhard Richter seit knapp 20 Jahren das Freiburger Institut für Musikermedizin. Ich wollte wissen, wie sieht aus musikmedizinischer Sicht der perfekte Übeplan aus? Angefangen beim Warm-up über Pausen und Erholungsphasen bis zur Prävention von typischen Musikerkrankheiten gibt Claudia Spahn wichtige Tipps, wie ein gesundes Üben und Musizieren klappt. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, teilt doch einfach euren Lieblingstipp aus dieser Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Dadurch hilft ihr mir, den Podcast noch ein kleines Stück bekannter zu machen. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
In einem selbstbestimmt strukturellen Rahmen sich persönlich musikalisch weiterentwickeln.
Gibt es denn aktuell eine Musik, die bei Ihnen in Dauerschleife läuft?
Ja, sehr präsent ist. Selbst musizierend sind mehrere Titel von Friedrich Holländer, einem jüdischen Komponisten in Berlin der 20er, 30er Jahre, der auch sehr bekannt ist. Unter anderem kennen ihn die meisten wegen seiner Songs mit Marlene Dietrich. Da gibt es einige tolle Titel, die mich mein ganzes Leben lang schon begleiten, die ich auch immer wieder spiele. In einem Duo, Kabarett-Duo zusammen mit einem Sänger. Und hörend auch doch gerne Blues, Jazz, gar nicht immer nur unbedingt Klassik, ja.
Und wenn Sie auf Ihre eigene musikalische Karriere jetzt zurückschauen, gibt es da einen Künstler, Künstlerin, von dem Sie sagen würden, der hat Sie auf Ihr Spiel ganz besonders geprägt? Also wie so eine Art Vorbild, ohne vielleicht das Wort jetzt nehmen zu müssen?
Nein, das kann ich nicht sagen. Das kann ich so nicht sagen. Ich finde ganz, ganz viele Künstler ganz, ganz toll. Ich glaube, ich bin einfach so als Typ eher so eine Pionierin in vielen Dingen. Das kann man ja, ich kann jetzt schon sozusagen zurückblicken. Deswegen kann ich mir erlauben, vielleicht so einen kleinen Quintessenz schon zu ziehen. Ich finde viele Menschen, eigentlich alle Menschen toll und alle Menschen haben irgendwas an sich, wo ich denke, wo man was von lernen kann. Aber ich habe auch in meiner Pubertät nie so Idole gehabt oder so. Ich bin nicht so ein Mensch, der so auf einzelne Leute total abfährt und die dann als große Vorbilder für sich sieht, sondern ich glaube, ich bin eher so, dass ich von vielen Menschen gerne was annehme und ja, aber vieles auch so aus mir selbst heraus entwickle. Ja, aber ich habe ja studiert und natürlich nimmt man da ganz viel mit von seinen Lehrern, Lehrerinnen und natürlich hatte ich auch eine Professorin, die mich auch mitgeprägt hat und so, aber das ist jetzt nicht nur ein, ein Name, den ich da jetzt nennen würde.
Sie haben zuerst Medizin studiert und dann Ihr Blockflötenstudium noch angeschlossen, wenn ich das richtig recherchiert habe?
Also fast, ja. Also ich habe begonnen mit dem Medizinstudium, das ist richtig. Also ich bin in Würzburg, habe ich mein Abitur gemacht und hatte dann schon während der Schulzeit, also heute würde man sagen, man war schon in so einer Vorklasse dann auch dort an der Musikhochschule und habe dann aber erstmal Medizin studiert in Freiburg und dann aber doch von Anfang an weiter intensiv Musik auch dann gemacht, habe mir auch Unterricht gesucht und so. Und dann war das doch so, dass mir die Musik doch sehr gefehlt hat und ich dann mich doch weiter professionell auch ausbilden wollte. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und habe nach dem Physikum, also die ersten vier Semester im Medizinstudium, habe ich dann zusätzlich parallel Musik studiert. Also nicht genau hintereinander, sondern etwas versetzt und dann quasi gemeinsam abgeschlossen die Studien. Genau.
Und ich bin ja sicher, dass wahrscheinlich ihr Werdegang auch sehr stark geprägt ist, ihr musikalischer Werdegang vor allen Dingen sehr stark geprägt ist von den Erfahrungen auch, die Sie im Medizinstudium gemacht haben. Wenn Sie jetzt dann auch da wieder so ein bisschen rückblickend draufschauen, hat Ihr Üben sehr stark profitiert von dem Wissen, was Sie über die Jahre angehäuft haben, was Musikmedizin und beziehungsweise auch das, ich sag mal, das gesunde Musizieren angeht?
Also um jetzt ganz ehrlich zu sein, ich habe ja in den 80ern studiert. Aha. Und da gab es erstmal eigentlich gar keine so großartigen Verbindungen. Es gab da zwar schon, natürlich, es gibt ja seit den 70er Jahren in Deutschland das erste Institut, damals von Christoph Wagner in Hannover. Der hat es aber ja als Musikphysiologie bezeichnet. Aber die Musikermedizin war da nicht sehr bekannt. Und im Grunde genommen waren auch ganz viele Zufälle, die da eine Rolle spielten. Überhaupt ist es interessant, wir hatten neulich bei uns an der Hochschule die Ehrendoktorwürdeverleihung von dem berühmten Professor Johann Sundberg, einem schwedischen Stimmforscher. Und der hat nämlich in seiner Rede gesagt, für ihn war auch seine Entwicklung ganz stark durch Zufälle geprägt. Und bei mir, würde ich sagen, war einer der Zufälle, dass es dann, ja, da war ich im Arzt im Praktikum, also kurz nach Abschluss meines Medizinstudiums, war ein Kongress in New York, der sich Performing Arts Medicine nannte. Und eine Kollegin wurde darauf aufmerksam, hat gesagt, Mensch Claudia, das wäre doch was für dich. Und komm, da fahren wir zusammen hin. Und das war dann eigentlich die erste Berührung so mit diesem Feld. Ja klar, aber es gab natürlich auch schon die Fachgesellschaft hier in Deutschland und das wurde dadurch dann so ein bisschen diese Verbindung hergestellt. Also es war zunächst eigentlich während des Studien Musik und Medizin eher so, dass ich sehr oft gefragt worden bin, ob ich mich jetzt mal endlich entscheiden wollte. Und das wollte ich ja, wie ich vorhin ein bisschen erklärt habe, entsprach eigentlich gar nicht so meinem Wesen, weil ich fand eigentlich beides toll und dachte, wieso, das ist doch super. Also ja, es war eigentlich sehr viel schöner, zwei verschiedene Sachen, die sich bereichern, zu tun. Und die Frage hat sich für mich deswegen eigentlich nie gestellt, obgleich ich eine direkte Verbindung während des Studiums damals gar nicht gesehen und gar nicht so erlebt habe. Das kam dann erst viel später, dieser erste Kontakt, aber dann, ja, so ab 2002, 2003, als ich dann schon als Ärztin in der Klinik tätig war, in der Psychosomatik, in der Uniklinik hier in Freiburg und dann war von der Musikhochschule die Anfrage der damaligen Rektorin, Frau Professor Nastasi hieß die, die wollte dann da einen Schwerpunkt bilden. Und dann bin ich eben aufgrund meiner Doppelausbildung dann in den Fokus geraten. Ich kannte es vorher erstmal gar nicht. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dort ein erstes Lehrangebot gemacht habe. Dann gab es einen Kongress und so weiter. Und 2005 wurde dann das Institut gegründet, also das jetzige Freiburger Institut für Musikermedizin. Und ich hatte mich dann damals auch, ja, ich war dann habilitiert und so weiter und habe mich dann eben auf die Professur beworben und habe dann diese Professur bekommen. So war dann die Entwicklung eigentlich.
Und wenn Sie sagen, die beiden Sachen, obwohl sie so verschieden sind, haben sich trotz allem bereichert, Das heißt, sie haben dann schon so versucht, so ein bisschen die Transfers auch zu ziehen und zu gucken, jetzt weiß ich ein paar Sachen aus der Medizin, was, wie Sachen funktionieren, wie wahrscheinlich auch Bewegungs- und Bewegungsmuster funktionieren, und haben das auch schon versucht, in ihr Üben zu nehmen, oder kam das auch erst, als sie die Professur hier übernommen haben?
Also ich glaube, das ganz Konkrete, das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Der ganz konkrete Transfer, so wie wir es jetzt uns heute jetzt vielleicht aus den Neurowissenschaften, der Trainingswissenschaften irgendwie darlegen, wie üben wir klug, lerntheoretisch fundiert und so weiter. So konkret war das, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe vieles von dem intuitiv gemacht. Es war für mich jetzt, die Bereicherung war mehr auf der persönlichen Ebene, weil das Medizinstudium gerade in den ersten Semestern bekannterweise ja eine großartige Massenveranstaltung ist. Das heißt, mich hat eigentlich immer gestört, dass ja gar keiner so wirklich gemerkt hat, ob ich da war oder nicht. Also das war mir doch zu wenig persönliche Kommunikation, zu wenig persönlicher Ausdruck. Und da war natürlich das Musikstudium mit dem Einzelunterricht und dieser ganz künstlerisch-kreativen Entwicklung und wie man sich da als Person so auch gesehen fühlt und auch im Kontakt natürlich mit anderen ist, war ein ganz anderes Setting. Und das hat mich sehr vorangebracht und auch bereichert. Andererseits, wenn Sie das nochmal ansprechen, in der Musik hat es schon geholfen, weil die Medizin natürlich gerade in der wissenschaftlichen Fundierung ja sowas Objektivierendes, so ein bisschen immer diese, auch so eine Metaebene einnehmen zu können, ja einem beibringt. Und das heißt, diese Art zu reflektieren über das, was tue ich eigentlich, und jetzt nicht total drin zu stecken und zu sagen, oh Gott, und ich muss, der Anspruch ist riesig und so, sondern das auch ja sozusagen relativieren zu können, ja überzulegen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit und wie tue ich es und so, das hat es schon gebracht, aber eher vielleicht auf so einer abstrakteren Ebene.
Mhm. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend, um unser Vorgespräch hier ganz kurz anzuknüpfen, dass sich der Kreis dann jetzt so ein bisschen schließt, auch mit dem neuen Studiengang, der jetzt hier in Freiburg zum ersten Mal, glaube ich, dann deutschlandweit geschaffen worden ist, mit der Musikerphysiologie, haben Sie es genannt. Ja. Das heißt, es gibt jetzt hier einen Master, der quasi genau diese beiden Welten so ein bisschen vereint und das theoretische Wissen, was in den beiden Feldern ja vorhanden ist, über das richtige Üben und auch die richtigen medizinischen Voraussetzungen und also was vereint mit der Praxis endlich, dass diese Lücke auch dann hoffentlich kleiner und kleiner wird eines Tages. Ne?
Also, ja, genau. Also das ist schön, dass Sie es ansprechen. Also es ist ja interessant, dass sich ja dann dieses ganze Feld entwickelt hat und jetzt auch, muss man schon sagen, wir insgesamt in Deutschland mit verschiedenen Instituten der Fachgesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin schon da ganz vorne dran sind, auch in der Entwicklung. Und also was wir jetzt hier in Freiburg gemacht haben, um das kurz zu erklären, ist einfach eine Profilierung und Differenzierung vorangetrieben. Denn auf der einen Seite gibt's ja die Musikermedizin, so heißt sie so, auch wenn das jetzt nicht gegendert ist, ist jetzt halt einfach ein feststehender Begriff. Da geht's ja wirklich um die Behandlung von spezifischen gesundheitlichen Problemen bei Musizierenden aller Couleur, Singenden, Instrumentalspielenden, Amateuren, Profis, alles und auch eigentlich ja wirklich alle medizinischen Fachbereiche, die Fachgebiete, die betroffen sein können. Und diese Expertise eben zu vermehren und auch da den therapeutischen Hintergrund zu haben, die Ausbildung. Auch da gibt es verschiedene Ansätze der Qualitätssicherung. Wir haben da gerade auch einen Zertifizierungslehrgang aufgelegt hier in Freiburg für approbierte Ärztinnen und Ärzte und auch Psychologinnen und Psychologen. Das ist die eine Seite. Und jetzt ist ja immer die Frage gewesen, was macht Medizin an einer Musikhochschule oder Kunsthochschule? Und das ist jetzt auch die spannende Frage jetzt hier in Ihrem Podcast, weil wie gelangen Informationen, heute würde man vielleicht sagen, aus den Lebenswissenschaften sogar, auch in die Ausbildung von Musizierenden, also insbesondere Profimusikerinnen und Musikern. Und da denke ich, hat jetzt da nennen wir das ja Musikphysiologie. Ja, warum das jetzt Musikphysiologie und nicht Musikerphysiologie hat, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Aber auch das ist jetzt einfach so der Begriff, den wir benutzen. Also Musikphysiologie richtet sich aber eben an die Musizierenden. Und da gibt es eben jetzt doch sehr viele Inhalte, die neu in die Ausbildung hineinkommen, wo es sich lohnt, daraus auch ein eigenes Grundlagenfach zu machen. Weil schon aus zeitlichen Gründen, der Hauptfachunterricht ist natürlich auch irgendwie endlich. Es gibt mittlerweile ja auch wirklich einfach so eine, sag mal, die Vorstellung, dass doch ein gut ausgebildeter Musiker, Musikerin sollte musikwissenschaftlich sattelfest sein, historisch, aber auch in systematischer Musikwissenschaft, sollte auch musiktheoretisch gut gebildet sein. Natürlich, das sind unsere Fächer in der Ausbildung. Und wenn es um die pädagogische Anwendung geht, natürlich auch in gleicher Weise musikpädagogisch. Und jetzt sind wir eben das weitere Fach in dieser Reihe, nämlich die Musikphysiologie an der Musikhochschule, jetzt hier in Freiburg, aber auch ja an anderen Hochschulen. Und wir vermitteln schon im Bachelor als Nebenfach jetzt hier in Freiburg, kann man das wählen. Einfach genau diese Grundlagen, also wie kann man optimal motorisch lernen beim Üben, aber wie gestaltet man Bewegung, welche Methoden kann man da zusätzlich einbeziehen. Immer natürlich auch unter dem Aspekt, wie bleibt man fit, aber Gott sei Dank ist Gesundheit ja immer verbunden mit schönem, gutem Spielen, also kein Widerspruch, sondern einfach kluges Musizieren ist auch gesund. Also deswegen räumen wir immer die Gesundheit gleichzeitig mit ab. Manchmal brauchen wir ein bisschen was extra dazu, aber im Grunde genommen sind wir gleich immer automatisch auch in dem Thema Gesundheitsförderung und Prävention tätig, wenn wir die Grundlagen vermitteln. Und jetzt eben seit diesem Wintersemester kann man das auch noch als Hauptfach im Master studieren. Da geht es jetzt darum, eben diese ganzen Grundlagen, also wie bereite ich mich auf Auftritte, aber auch natürlich Probespiele, alle diese Dinge, wie bereite ich mich optimal vor, wie entwickle ich mich, was will ich eigentlich als Musikerin, als Musiker, wie entwickle ich mich weiter, wie übe ich dann, damit ich das erreiche, was ich mir vorstelle? Wie vermittle ich aber auch das, was ich als Musiker bin und in der Gesellschaft beitragen will? Also auch dieser Transferaspekt ist uns sehr wichtig. Und in diesem Masterstudium gibt es eben auch sehr individualisiert die Möglichkeit, in andere Felder reinzugehen, also Praktika, ein Praktikum zu machen. Das kann ein ganz traditionelles Orchester sein und dann zu sagen, okay, wie bringe ich da Gesundheitsaspekte vielleicht mit ein? Das kann aber auch, wie jetzt hier gerade, eine Kooperation mit der AOK, welche Rolle spielt Musik in unserer Gesellschaft? Wie bringen wir das? Wie unterstützen wir Musikvereine in unserer Gesellschaft? Also da gibt es ganz viele individuelle Möglichkeiten, immer von dem ausgehend, dass es sich um sehr gut ausgebildete Musikerinnen und Musiker handelt. Also muss eine natürlich musikalische Aufnahmeprüfung machen, auch eine gewisse wissenschaftliche Eignung natürlich mitbringen, weil wir auch ein wissenschaftliches Fach sind, das auch für Promotionen vorbereiten kann. Genau, und natürlich muss irgendwie die Motivation stimmen. Also das ist jetzt so dieser Bereich, der sich da neu entwickelt, ganz spannend auch für uns und macht aber wirklich großen Spaß.
Ja, glaube ich. Also ein sehr ganzheitlicher Ansatz auf jeden Fall auch.
Genau.
Vielleicht können wir da mal ganz kurz in so ein bisschen in die Tiefe reingehen, denn ich habe, natürlich wollen wir so ein bisschen auch über Prävention und, ja, und das gern. Institut hier sprechen, aber natürlich, der Podcast heißt ja, wie übt eigentlich?
Ja.
Das heißt, wir wollen natürlich auch so ein bisschen darüber sprechen, wie aus medizinischen Gesichtspunkten so ein optimaler Übeablauf auch theoretisch ausschauen könnte. Gibt es denn, wenn wir ganz vorne anfangen, so für ein Warm-up, allgemeingültig ist immer ein schwieriges Wort, aber gibt es so Punkte, auf die man Instrumenten unabhängig darauf achten kann, um jetzt auch schon mal vor dem Warm machen auf dem Instrument, die man beachten kann?
Genau, also das ist schön, dass Sie das so natürlich ansprechen, weil das ist schon mal der erste Punkt, dass wir leider das immer noch nicht als sozusagen Selbstverständlichkeit gelernt haben, wie das ja tatsächlich, muss man jetzt schon sagen, im Sport oder Tanz selbstverständlich ist. Nämlich, dass man sozusagen erstmal ohne das Instrument, gut, die Sänger haben da ein Problem, die haben ihr Instrument immer dabei, aber genau, dass man eben sich selbst zunächst mal als Person, als den Körper natürlich, aber auch die mentale Verfassung, in der man ist, einstimmt und vorbereitet, das ist der weitere Sinn des Warm-up. Also natürlich geht es auch um Durchblutung. Es geht darum, die Gelenke anzuwärmen, dass die Gelenkschmiere gut funktioniert bei den Bewegungen, die dann kommen. Also wirklich sehr, sehr ganz konkrete körperliche Dinge. Ja, dass man dann eben Bewegungen macht, die das Ankurbeln auch durchaus mal ein bisschen in die Aktion geht. Also wir machen oft so Abklopfübungen am Anfang und dann ja, natürlich auch, dass man die verschiedenen Körperteile ein bisschen in Bewegung bringt. Was aber auch wirklich sehr wichtig ist, ist, dass man in einer guten Grundposition und Ausrichtung des Körpers, also wir achten immer sehr darauf, dass man sich auf diese Mittelachse, die man dann im Stehen oder auch im Sitzen, wenn man dann im Sitzen spielt, dass die sehr präsent und gut eingestellt ist, dass man sozusagen aus einer guten Grundposition heraus sozusagen zum Instrument geht oder das Instrument zu sich selbst heranbringt und dass dann, und das ist auch immer so eine Aufgabe bei uns in dem einen Pflichtseminar, dass man dann diese Schritte eben sehr bewusst halt vollzieht, auch wenn man unterrichtet, auch mit Schülern. Und dass man dann aber den Übergang auch gestaltet zum Instrument. Also das Einspielen mit dem Instrument ist uns ja eigentlich ganz vertraut, aber dass man diesen kleinen Vorlauf, das müssen ja auch nur ein paar Minuten sein, dass man den integriert dann und überträgt und dann sozusagen ja ins Eigentliche oder Spielen oder was man dann halt als Übekonzept hat, hineingeht. Und da ist halt so, klar, die Sänger machen das sowieso. danach kommen die Bläser, die Bläserinnen und Bläser machen es natürlich auch, das ist ja klar. Also auch natürlich immer so ein bisschen, weil man da ja das direkte Feedback auch hat. Also manchmal muss man da halt auch sagen, das geht dann irgendwie auch manchmal ja gar nicht anders. Ja, also wenn man da einfach sozusagen so einen Kaltstart macht, kriegt man ziemlich schnell das Feedback, dass das vielleicht jetzt nicht so optimal ist. Während das ist für Pianisten und Streicher oder andere Instrumente manchmal, naja, die kriegen das Feedback nicht so direkt, weil irgendwie da natürlich das trotzdem irgendwie geht und da muss man vielleicht ein bisschen mehr Motivationsarbeit leisten, damit es dann auch erlebt wird als gewinnbringend, aber ja, also ich glaube, es hat sich jetzt schon heute ziemlich verbreitet.
Ja, aber wo Sie jetzt gerade die Haltung angesprochen haben, wir sitzen jetzt hier beide sehr zurückgelehnt in unserem Stuhl mit jeweils den Beinen überschlagen übers andere. Das ist auf jeden Fall nicht die Haltung, die man einnehmen sollte, wenn man spielt. Das ist nicht diese Mittelachse, von der Sie vorher gesprochen haben.
Ja, also die Idee von der Mittelachse, die zieht sich ja durch alle möglichen Körpermethoden, wie wir sie ja auch kennen und als Musikerinnen und Musiker ja viel einsetzen. Ja, die Feldenkreismethode, die Ideokinese, die Alexander-Technik, aber manchmal findet man dann ja auch sozusagen das Qi oder das Zentrum des Körpers. Also es geht schon einfach um die Frage, wie richtet sich unsere Haltemuskulatur, wie ordnet die sich an, um sozusagen gegen die Schwerkraft anzugehen und gelingt es uns, in eine Position zu gelangen, wo wir möglichst wenig Energie und Muskelkraft verbrauchen, um in dieser Position möglichst viel Energie frei zu haben für die eigentliche Musizierbewegung. Also, dass wir nicht zum Beispiel im oberen Bereich des Körpers Haltearbeit leisten müssen, weil wir schlecht verortet sind in unserem Stand, in der Aufrichtung des Beckens von unten gedacht, jetzt nach oben, ja. Also das ist eigentlich so das Thema, was dahinter steht als Begründung, genau. Und im Sitzen wäre das zum Beispiel, dass man wenn man jetzt nicht jetzt angelehnt, wie wir hier sitzen, sondern aufrecht auf dem Stuhl ja in der Regel sitzt, die beiden tiefsten Punkte, eben diese Sitzbeinhöcker, ganz gut spüren kann, weil das sind ja die Punkte, die dann aufliegen. Mhm. Und wenn man sich an denen ausrichtet, kann man auch so ein kleines Image aus der Ideokinese, dass man das Gefühl hat, das tropft dann so nach unten, dann richtet sich automatisch auch die Wirbelsäule in einer physiologischen entlang der Mittelachse nach oben dann aus und ja, man hat dann eine ganz gute Freiheit für Atmung, für Arm-, Finger-, Handbewegung natürlich, ja, genau.
Kann man ja zu Hause dann gleich austesten, ja, genau, wenn man den Podcast hört. Jetzt sind wir warm gespielt auf dem Instrument und das Erste, was ja vor allem jetzt Studierenden, aber ich glaube, das geht auch Berufsmusikern,
ja,
und Laienmusikern ja auch, oder was sie sich auch gut mit verbinden, ist, dass das Mantra mehr ist immer besser sich ja irgendwie sehr hartnäckig vor allem in der Musik hält.
Ja.
Ich bin in der Vorbereitung auf ein sehr spannendes Gespräch von Horst Hillebrand gestoßen, der seinen Studierenden in Zürich wohl empfiehlt, in Blöcken jeweils 10 Minuten mit 2 Minuten Pause dazwischen zu üben, das Ganze 5-mal wiederholen und dann eine große Pause daran anzuschließen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt, auch wenn man so an die typischen Raumzeiten an der Hochschule denkt oder das typische Unterrichtszeiten im Privatunterricht oder in Musikschulen, dass man doch eher in so Schulstunden noch weiterhin denkt. Das hält sich ja irgendwie hartnäckig, dass man so sagt, naja, ich mache jetzt eine Stunde, aber es käme ja niemand auf die Idee zu sagen, ich gehe jetzt mal 10 Minuten üben und dann mache ich nochmal 10 Minuten. Also ist diese Empfehlung, in ganz vielen kleinen Blöcken zu denken, ist das auf jeden Fall aus musikmedizinischer Sicht das Gesündere?
Also da mischen sich jetzt zwei Punkte für mich. Also zunächst mal, grundsätzlich bin ich da der ähnlichen oder gleichen Meinung wie Horst Hildebrand, wir kennen uns ja auch gut, dass es nämlich darauf ankommt, dass man erstens mal überhaupt ein Konzept hat, wie man übt und nicht irgendwie so in Dauerschleifen irgendwie was wiederholt. Also gut, das glaube ich ist selten geworden, aber so könnte man ja auch dran gehen. Und an den kleinen Portionen ist ja das Entscheidende, dass man sehr fokussiert ist, dass man auch sehr konzentriert ist und dass die Präzision der Wiederholung von bestimmten auch motorischen Bewegungen dadurch sehr viel höher ist. Das ist ja genau dieser Penelope-Effekt, wenn man zu lange Dinge wiederholt und dann auch zu lange unkonzentriert übt, dass man sich letztendlich eher falsche, unpräzise Bewegungen angewöhnt und dann der Lerngewinn ja gar nicht mehr da ist. 10 Minuten, ja, das kenne ich jetzt auch, weil Sie jetzt Gesundheit ansprechen. Also unter dem Aspekt, dass man fokussiert, konzentriert, mental konzeptualisiert übt, ist es ja auch gesund, auf jeden Fall. Wenn man jetzt auf die musikermedizinische Seite geht, ist das ja oft auch genau das, was wir als Therapieempfehlung mit den Patientinnen und Patienten dann eben vereinbaren. Nämlich, dass man eben kleine, also auch wenn jetzt zum Beispiel Vorbeschwerden wären, dass man dann immer unterhalb des Schmerzes bleibt, also niemals im Schmerz spielt, sondern eben kurze Einheiten, die können dann manchmal sogar noch kürzer sein. Und dann eben dieses kurze Einheit, Pause, das ist dann eben das Rezept. Der Alltag ist natürlich total gegen so ein Üben, weil das Problem ist ja immer, dass alle Studierenden, das kenne ich auch von unserer Hochschule, wahrscheinlich von allen Hochschulen, bei uns gibt es so einen 2-Stunden-Buchungstakt. Und dann ist halt immer die Falle, dass dann die Idee ist, okay, alle Zeit, die ich direkt am Instrument verbracht habe, ist die gute Zeit. Und wenn ich nur davon 5 Minuten verliere, dann habe ich schon nicht so viel geübt und gelernt. Also das ist dieses total an der Dauer orientierte Paradigma, dass man sich nur daran orientiert. Und das ist dann ganz schwierig, aber zunehmend. Also wir machen da auch viel Supervision und immer wieder so Gegenfeedback und erheben dann auch in den Seminaren, wie sind denn dann die Erfahrungen und setze es mal um. Also man muss dann halt so mutig sein und sagen, okay, ich Das ist nicht das Wichtigste, dass ich von der ersten Sekunde bis zur letzten diesen Raum ausnutze und dort das immer durchhaue, sondern wie gestalte ich in diesen 2 Stunden das Üben? Und wichtig ist natürlich auch, was man dann in diesen 10 Minuten oder von mir aus könnte man schon auch 20, 30 Minuten spielen. Also das kommt immer so ein bisschen auch auf den Einzelfall an. Aber das Prinzip ist schon genau richtig, finde ich auch. Ist auch nachgewiesen, dass man eben am besten lernt, wenn es fokussiert ist. Pause könnte sein, ich gehe jetzt ins Foyer und treffe Freunde, trinke einen Kaffee, dann verquatsche ich mich, dann bin ich vielleicht auch aus meiner Konzentration raus. Pause ist natürlich aber auch wirklich vom Instrument aufstehen, das Instrument weglegen, Fenster aufmachen und ein paar Ausgleichsübungen machen, was trinken oder zum Beispiel eine kleine Entspannungsübung machen und dann weitermachen. Also so, das heißt, das ist ja auch wichtig, wie gestaltet man die Pausen.
Apropos Pause. Vor einigen Monaten habe ich angefangen, mein Wissen über das gute und gesunde Üben in die Entwicklung einer Übeplanvorlage zu stecken. Sie ist nun endlich fertig geworden. In 6 Schritten hilft euch mein PDF, einen Übeplan für die kommenden 4 Wochen zu entwerfen. Dazu schauen wir zunächst auf eure Stärken und Schwächen, analysieren eure Ziele und die euch zur Verfügung stehende Zeit. Damit ihr euren Fortschritt auch dokumentieren könnt, gibt es in der Vorlage auch eine Hilfestellung zur Auswertung. Natürlich findet ihr zu allen Schritten auch Beispiele. Die Übeplanvorlage eignet sich sowohl für Hobbymusikerinnen und Hobbymusiker als auch für Studierende und Profis. Ihr findet sie unter shop.wieübteigentlich.de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wo Sie gerade Ausgleichsübungen ansprechen, das sind dann auch wahrscheinlich eher Dehnübungen, also eher so Körperübungen, um quasi wieder sich so in seine Körpermitte zurückzufinden, oder?
Ja, also ich finde Ausgleichsübungen sind irgendwie super einfach, weil, also wenn man jetzt irgendwie ein bisschen seinem spontanen Körpergefühl nachgeht und man hat lange irgendwie in einer bestimmten Position, dann hat man doch meistens Lust, sich in die Gegenseite mal zu kurz zu bewegen oder zu dehnen. Also wir machen das auch manchmal, wenn es nicht gerade unziemlich ist und man denkt, man muss jetzt da irgendwie ganz statisch sein. Und genau an dem setzt es ja an. Also dass man einfach andere Bewegungen macht, die vom Beugen ins Strecken gehen oder die dann auch zum Beispiel natürlich manchmal auch ein bisschen Streckbewegung sind. Da dieses Typische, dass man dann so an der Tischkante mal die Unterarme dehnen, die Strecker oder die Beuger oder ja, manchmal ist es dann auch an der Wand oder also solche Dinge, ja, wenn man dann gut aufgewärmt ist, ist das sicher gut. Ja.
Das setzt natürlich auch voraus, dass man, also ich bekenne mich schuldig jetzt hier öffentlich, dass das Handy möglichst weit weg beim Üben ist, weil ansonsten ist natürlich die Gefahr in so Minipausen immer sehr groß, dass man doch irgendwie zum Handy greift. Oder,
das stimmt auch wieder. Das ist natürlich
das ist natürlich ein höheres Ziel, so, naja, ich bin ganz weg davon und höre vielleicht sogar ein kleines Stück Musik in der Pause, um das wirklich so aktiv, wie es geht, zu gestalten. Ja, aber ich glaube, die Verlockung oder die Versuchen der Smartphones ist natürlich noch sehr groß beim Üben oftmals.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Gut, das ist ansprechen, ja, das ist wahr. Also ich meine, das ist ja jetzt, wir leben ja damit, aber es wäre schon dann wichtig, dass man zu dem Konzept eine klare Idee hat, wie benutzt man das halt, ne? Ich meine, es gibt ja auch Funktionen auf dem Handy, die einem vielleicht hilfreich sein können, aber die Gefahr, und das kennt ja jeder von uns, kenne ich auch, ist, dass man will dann vielleicht was Konkretes nachschauen und dann landet man irgendwo in einem Gedanken und ist dann auch gedanklich woanders. Mhm. Und das ist dann, ja, das kann in gewisser Weise natürlich entspannen, aber manchmal landet man ja dann auch in Nachrichten, die dann wieder denken, oh Moment, wie war das jetzt? Und dann ist man plötzlich vielleicht auch in Terminstress oder in irgendwas, was man dann da so vorfindet. Und ja, das bringt einen dann natürlich auch raus. Also da muss man halt sehr bewusst mit umgehen.
Ja. Ich würde ganz gerne einmal noch kurz den Bogen eine Frage zurückspannen.
Ja.
Sie haben vorher was Spannendes nämlich gesagt, dass Sie haben gesagt, dass man im besten Fall natürlich unter dieser Schmerzgrenze, als wir von den 10 Minuten Überblöcken gesprochen haben, bleibt. Das setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass man auch diese Schmerzgrenze sehr gut fühlen kann. Also die Sensibilität muss man natürlich auch so ein bisschen auf dem Instrument entwickeln und auch spüren können. Mhm. Ich habe jetzt lustigerweise, hat überhaupt nichts mit Musizieren zu tun, gestern in den Nachrichten die Ergebnisse der PISA-Studie gesehen. Und Und lustigerweise kam mir jetzt, weil ich heute Morgen hierher gefahren bin zu Ihnen, die Frage in den Kopf, dass genau diese neuen Übekonzepte, wie dieses 10 Minuten in so kleinen Übe-Chunks üben und sowas und ganz viele von den Sachen, die jetzt vielleicht noch nicht mit ihrem neuen Studiengang auch so ein bisschen dann publik werden, irgendwie noch nicht so ganz Einzug auch an ganz vielen Musikhochschulen halten. Das heißt, ich glaube, da lassen sich schon auch so ein bisschen Parallelen ziehen, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie sich schwer tun, in so eine Übepraxis Einzug zu halten. Ja. Haben Sie auch das Gefühl?
Ja. Also das ist auch ein total langer Weg. Also tatsächlich kann ich da auch ein bisschen jetzt zurückblicken, weil unser Institut ist ja 2005, 2006 gegründet worden. Und das sind jetzt fast 20 Jahre so ungefähr. Und das ist also bestimmte Veränderungen im Denken oder in der Offenheit, wie man sich dann, was man annimmt und so, das braucht auch wirklich einfach Zeit. Also natürlich nicht nur Zeit allein, sondern muss in der Zeit auch dranbleiben. Das ist absolut richtig. Da braucht man auch echt ganz schönes Durchstehvermögen. Aber tatsächlich sind diese Veränderungen mittel- und langfristige. Und das ist total richtig beobachtet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche schon aus meiner Unterrichtspraxis jetzt in der Musikhochschule zwischen dem Anfängen und jetzt, da ist ein Riesenunterschied. Und wir sehen ja jetzt auch, haben in unseren Seminaren, also jetzt zwar auch, das ist sehr schön, die Studierenden, die sich jetzt sehr speziell für uns interessieren, aber in diesem Nebenfach im Bachelor oder jetzt im Master, aber eben ja auch alle anderen, die dann bei uns einfach sonst Seminare machen. Also, und das Interesse und die Offenheit ist natürlich viel, viel größer geworden, das muss man schon sagen. Und also am besten ist natürlich, finde ich, wenn man selbst irgendwie die Erfahrung macht, dass das doch was bringt, da ist eine interessante Verbindung zwischen der Musikermedizin und der Musikphysiologie jetzt in diesem ganzen Übeverhalten, weil manchmal ist es ja so, das ist übrigens auch ein interessanter Befund, wir haben ja so eine Multicenter-Studie gemacht in einem Netzwerk, was wir mehrere Jahre hatten, zusammen mit 5 Musikhochschulen, und da haben wir nochmal über alle Musikhochschulen rausgefunden, dass es gerade im ersten Studienjahr, wenn die Studierenden neu halt an die Hochschule kommen, dass da die Beschwerden, also eben so typische Überlastungssyndrome jetzt, insbesondere bei den Instrumentalisten natürlich, dass die da ziemlich signifikant ansteigen. Und es kommt ja auch daher, dass häufig dann die mehr Zeit ist fürs Üben, die Übezeiten steigen ziemlich heftig an im Vergleich zu vorher während der Schule. Und und dass eben genau diese Erfahrung, wo sind denn jetzt eigene Belastungsgrenzen und so, dass die noch nicht so da sind. Auf der anderen Seite aber dieses möglichst viel und stundenlang und ich muss mich ja jetzt beweisen und so, auch ziemlich durchschlägt. Und das ist eben interessant, dass sich das da so zeigt. Und wenn das dann leider doch passiert, dass dann zu uns, also wir wechseln dann sozusagen von Studierenden in den Patientenstatus, auch dann alles in Schweigepflicht und sind dann zur Behandlung. Und dann lernen sie eben solche Konzepte kennen, wie, naja klar, kriegen natürlich Behandlung erstmal, spezielle physiotherapeutische Behandlung und dann guckt man nochmal beim Spielen und dann, klar, dann wird es auch im Unterricht nochmal angeguckt und so. Aber dann eben auch in diesen konzentrierten Portionen spielen, weil das ist ja dann quasi auch Teil der Therapie. Und dann sind sie quasi ein bisschen gezwungen, weil sonst wird es ja nicht besser und dann tut es weh und so. Aber dieser Lerneffekt ist natürlich immens groß, weil dadurch, also dann werden Übekonzepte entwickelt. Weil wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt 5 Minuten, weil ich weiß, erfahrungsgemäß, ich habe schon mal 6 Minuten gespielt, dann hat es wehgetan, also höre ich vorher auf, mache ich 5 Minuten. Was mache ich jetzt in den 5 Minuten? Die sind jetzt ganz kostbar geworden. Dann geht's los. Wie gestalte ich das und so? Und dann setzt so ein ganz anderer Reflexionsprozess ein. Und das ist ein riesengroßer Lerneffekt, der dann, wenn alles wieder gut ist, und das wird ja dann auch wieder gut, danach dann anhält. Weil jetzt ist es natürlich mit der Prävention immer schöner, wenn man eben nicht erst was kriegt und dann daraus lernt, also Sekundärprävention, sondern gleich Primärprävention, das wollen wir ja auch, das klappt ja auch oft, aber ja, und auf der anderen Seite, ja, als Musiker hat man halt auch mal irgendwie was und dann, ja, dann passt man sich an und dann geht's ja auch wieder weiter. Also so, aber es ist interessant, also man lernt auch natürlich aus solchen Erfahrungen dann gerade am Anfang des Studiums oft, lernen die Studierenden sehr, sehr viel für danach.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Wir sind ja hier bei Ihnen auch in Freiburg am Institut. Mhm. Und jetzt haben wir gerade vor den Fall schon mal so ganz kurz einmal gestriffen, dass wenn die Prävention nicht funktioniert hat aus irgendwelchen Gründen, da können wir mal gleich ein bisschen drauf eingehen, die Menschen hier dann zu Ihnen ins Institut kommen, um sich helfen zu lassen. Mhm. Können Sie vielleicht so ganz typische Krankheitsbilder einmal kurz aufzeigen, um so ein bisschen die Idee zu bekommen, was typische Musikerinnen und Musikerkrankheiten sind, mit denen man konfrontiert oder sich konfrontiert sieht im Laufe so eines mhm. Berufslebens?
Ja, also damit man sich vorstellen kann, also wir haben hier eine Ambulanz, also man kann hier jetzt nicht nur aus der Musikhochschule, sondern von überall her kommen ja die Patienten. Das ist quasi organisiert, wie man auch andere Ambulanzen in Kliniken kennt. Es sieht hier allerdings nicht sehr medizinisch aus, sondern
nee, das kann ich bestätigen.
Genau, es sind überall Instrumente rum, Flügel und man bringt auch sein Instrument mit. Und es ist auch so, dass es nicht so ist, dass man da jetzt irgendwie selbst was bezahlen muss, sondern es ist Teil des Gesundheitssystems, egal wie man versichert ist. Und dann haben wir hier mehrere Ärzte, Fachärzte, wir haben eine Physiotherapeutin, eine Stimmtherapeutin und wir haben unterschiedliche Untersuchungsräume auch mit unterschiedlicher Ausstattung. Im Bereich der Stimme ist natürlich klar, das ist ein richtig phoniatrisch HNO-Ausstattung, auch in Zusammenarbeit hier mit der Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Wir operieren da auch, machen Stimmoperationen. Macht unsere Oberärztin hier. Im Bereich der Instrumentalistinnen kommen alle möglichen Instrumente, die gespielt werden, hierher. Natürlich schon ein bisschen in der Häufigkeit, wie man sie auch sonst findet, ist schon klar. Also ja, gestern war eine Harfenistin da, aber die wir haben sogar eine Harfenistin im Masterstudium, aber ja, aber das ist natürlich ein selteneres Instrument als jetzt Geige, Bratsche oder natürlich auch die Pianisten, die kommen. Aber im Prinzip kommen alle Altersgruppen, alle Instrumente, sehr, sehr viele Profis natürlich, aber auch Amateurmusiker. Genau, und das Häufigste, was man sagen kann, ist schon als Symptom Schmerz, im weiteren Sinne Überlastungssyndrome. Also die sind auch allermeistens im oberen Bereich des Körpers angesiedelt, also sehr viel im Bereich der Unterarme, also diese Ansatzüberlastungssyndrome, die dann oft mit nach vorne ziehen bis in die Hand. Mhm. Natürlich auch dann klassische Beschwerdebilder im Bereich der Hand und des Handgelenks. Aber es gibt natürlich auch, wir haben das in unserem Lehrbuch Musikermedizin, haben wir das ja auch unterschieden. Also es gibt ja sozusagen Erkrankungen, die einfach auftreten und die Musikausübung betreffen und auch beeinträchtigen. Zum Beispiel Arthrose ist etwas, was dann beeinträchtigt, aber natürlich auch vielleicht mit unterhalten wird oder befördert wird durch die Musikausübung. Und es gibt jetzt wirklich musikerspezifische Erkrankungen, die entweder dann ganz nur im Musikbereich wirklich auch eine Bedeutung haben, zum Beispiel eben die vokale Dystonie, die Bewegungsstörung gehören dazu, Lampenfieber, letztendlich Auftrittsangst ist sozusagen auch etwas, was ja eigentlich dann hauptsächlich sich auf diese Situation bezieht. Bei den Überlastungssyndromen gibt es natürlich immer unterschiedliche Hintergründe, aber da hat es natürlich einfach mit dem Gebrauch zu tun und aus meiner Erfahrung, und da haben wir eben jetzt nicht eine psychologische, aber eine psychosomatische Sichtweise, gibt es immer eine multifaktorielle Genese. Also natürlich gibt es auch, wenn es jetzt einen Unfall gegeben hat, dann gibt es vielleicht eine Verletzung, die dann auf diesen Unfall zurückzuführen ist. Das ist aber selten. In der Regel ist es eine Kombination aus natürlich der Menge der Belastung, aber auch der Art der Belastung im Orchester zum Beispiel. Was wird geprobt? Gibt es einen neuen GMD? Hat man jetzt irgendwie eine andere Diensteinteilung? Oder aber auch andere Dinge. Wurde das Instrument gewechselt? Ist eine neue ergonomische Anpassung? Oder sind auch außerhalb der Musikausübung plötzlich Sachen hinzugekommen? Also wir hatten mal einen Pianisten, der hat nicht den passenden Akkuschrauber gehabt und dann hat er halt irgendwie so eine Hüpfburg für seine Tochter irgendwie zusammengeschraubt. Ja, der hatte auch ein Überlastungssyndrom, aber das hat sich dann leider ausgewirkt. Er konnte dann erstmal nicht so ganz wie normal spielen, aber es ging dann auch schnell wieder weg. Aber solche Dinge gibt es jetzt auch. Also, also das heißt, man muss immer sehr, sehr aufmerksam sein. Was spielt alles zusammen? Was ist so die zugrunde liegende Situation? Und da spielen natürlich dann auch, also jetzt nicht spezifische, das müssen jetzt keine traumatischen psychologischen Ereignisse sein, aber irgendwelche Dinge, die halt sich konstellieren. Immer die Frage, warum gerade jetzt? Jetzt spiele ich schon so lange, ist immer gut gegangen, was ist jetzt gerade los? Warum ist jetzt gerade plötzlich dann, kommt es zu einer Schmerzüberlastung irgendwie so? Und das ist sehr spannend, das auch gemeinsam rauszufinden. Und das ist das Häufigste, mit dem wir zu tun haben.
Ich bin in der Vorbereitung auf eine Studie von Heiner Gempris gestoßen. Ja. Die ist zwar schon aus dem Jahr 2012, aber wahrscheinlich noch relativ vergleichbar aktuell.
Ja.
In der wurden damals Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker, aber auch Musikstudierende, ich glaube aber nur Lehramtsstudierende damals befragt.
Ja.
Nach körperlichen Beschwerden. Und ich fand es erschreckend, dass bei den Orchestermusikern damals 55% gesagt haben, ja, sie haben Beschwerden, die ihr Spielen beeinträchtigen. Wieso ist es bei Musikerinnen so, dass wir uns in Anführungszeichen so gerne quälen, beziehungsweise diesen Schmerz so in Kauf nehmen? Also haben Sie dafür irgendeine Erklärung?
Na, dieses alte No Pain, No Gain, das hat die ältere Generation, glaube ich, noch stärker verkörpert von Musikerinnen und Musikern. Ich denke, das löst sich nach und nach auf. Also letztendlich rollen wir die Sache ja vom anderen Ende auf. Sie auch mit Ihrem Podcast oder mit diesen ganzen Angeboten an den Musikhochschulen in diesem Fach oder jetzt auch bei uns jetzt mit diesem Meiner Maß oder aber auch überhaupt den Angeboten. Also, dass man sagt, ja, das ist vielleicht bei einer so besonderen und besonders schönen Berufsausübung auch mal zu spezifischen, ich nenne es jetzt mal Krisen kommen kann. Das ist, glaube ich, wenn wir jetzt in andere hochspezialisierte Leistungsberufe reingucken, jetzt nicht so ganz so erstaunlich. Ich glaube, wichtig ist, wie ist man darauf eingestellt und welche Tools und welche Dinge hat man gelernt, um damit so umzugehen, dass man sich wieder anpassen kann. Aber also deswegen ist dieses Thema Resilienz, also ist ja ein sehr verbreitetes Wort gerade. Ich würde das jetzt nicht nur auf psychologische Vorgänge beziehen, sondern auch auf den Selbstumgang erweitern. Resilienz ist was man jeden Tag herstellen muss. Das hat man nicht irgendwann und dann ist es halt so, das ist auch Gott sei Dank nicht angeboren, sondern man muss jeden Tag was dafür tun. Und ich glaube, also ohne jetzt aber auch in Resilienzstress zu kommen, weil das ist ja irgendwie auch
klar,
nur wieder
nicht
gut. Aber also so eine ganz gute, pragmatische Einstellung, die jetzt nicht verleugnet, dass man vielleicht an manchen Ecken ein bisschen klug gucken muss, aber jetzt auch nicht in Ängstlichkeit verharrt, weil man denkt, um Gottes Willen, ich werde auf jeden Fall, das ist so ein schlimmer Beruf und da sind so viele krank und also genau, diese Zahlen stimmen. Ich kenne Heiner Gempris sehr gut, sehr guter Kollege und es ist halt sehr häufig, aber wir haben auch Zahlen schon aus dem Studium. Also wo man auch sagt, naja gut, also so ein Drittel hat am Anfang auch schon was. Gott sei Dank sind die nicht immer sehr, sehr stark beeinträchtigend, aber es zeigt ja, dass dann vorher schon die Aufnahmeprüfungen nicht so betreut worden sind, dass die Leute nicht sich so verausgabt haben, dass sie dann nicht ganz fit ankommen, wenn sie anfangen zu studieren. Und es könnte ja aber eigentlich auch so aufgegriffen werden, und es sind ja auch, das ist ja auch das Ziel unseres Faches, dass man dann sagt, okay, also das sind eben die Sensibilisierungen, die man dann wahrnimmt, und dann guckt man eben, dass man nicht auf die falsche Seite kommt, nämlich dass sich was chronifiziert, oder sondern man ist wachsam und schaut und sagt, okay, wie kann ich denn zu einer guten Erholung kommen? Erholung ist ja ein sehr, sehr wichtiges Wort auch. Das hat ja die Sportwissenschaft schon viel besser drauf, und auch die Sportmedizin, die gucken ja auch nach Erholung. Wir schauen ja immer nur nach Üben. Also die sind ja, wie kriegen sie das hin, dass die Leute nach den Trainingseinheiten wieder fit in die nächste gehen? Ist auch ja, es kombiniert sich ja also mit dem ganzen Thema auch. Genau, also dass man auf diese Dinge hinwirkt. Und ich bin jetzt nicht so eine, also ich denke, ich finde es sehr wichtig, dass man das realistisch einschätzt. Ich bin jetzt nicht so eine Freundin von Katastrophisieren, von solchen Zahlen mit den Angststörungen. Ja, ja gut, okay. Es ist auch viel über Musikerpersönlichkeiten. Man hat spezifische Anforderungen, aber ich glaube eben auch spezifische Kompetenzen, die man entwickeln kann. Und das ist auch eine große Chance. Und klar. Also ich glaube, ja, das ist aber nochmal ein weiteres Thema. Die Frage ist, wie welchen Platz geben wir Kunst und Musik in unserer Gesellschaft, und wie,
absolut, ja,
wie schätzen wir auch gerade Live-Performances, und was hat es mit dieser Perfektion dann zu tun und so. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Themen, die auch natürlich da einwirken, auch auf den Einzelnen dann einwirken. Genau. Mhm.
Ich habe Sie das vorher ganz schön am Anfang gesagt, in Ihrem Musikstudium hatten Sie es auch das Gefühl, gesehen zu werden. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema, was man da als Musiker sich auch, glaube ich, von der Gesellschaft wünscht. Wir haben jetzt dann schon ein paar Mal den Sport angeschnitten, und es ist auch, glaube ich, dann ganz schön jetzt zu sehen, dass sich der Kreis an der Stelle so ein bisschen schließt, dass wir zwar vom Sport noch immer ganz viel lernen können, weil die deutlich weiter sind, was Erholung haben wir angesprochen, auch mentales Üben, glaube ich, generell mentale Vorbereitung ist, glaube ich, ein Feld, wo der Sport weiter ist als die Musik, aber das scheint ja auf jeden Fall nach und nach zu kommen. Und Sie hatten jetzt mit Resilienz das große Feld Prävention nochmal angesprochen, das dann, glaube ich, ergänzend dazu auch auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert in der Musik und in der Musiker- und Musikerinnen-Ausbildung, glaube ich, einnehmen sollte, um genau dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ne?
Absolut. Also das ist auch natürlich ein großer Teil der praktischen Arbeit neben dem Grundlagenfach. Wobei tatsächlich ich auch so die Formel vertrete, dass wenn wir als Fachvertreterinnen und Fachvertreter eben diese Grundlagen so vermitteln, dass Musizieren mit doch, also letztendlich Freude, so einfach es klingt, aber eben mit Befriedigung, mit Freude und auch psychischer und körperlicher Gesundheit geleistet werden kann und so auch gesehen wird und auch ein tolles Modell auch in der Amateurmusik ja ist, also nicht nur in der Profiwelt, sondern auch für die Amateure, dann haben wir, glaube ich, unglaublich viel gewonnen, und dann ergibt sich auch Gesundheit. Also, denn das ist natürlich ja auch so, dass wir als Fach, und da sind wir uns alle auch einig, die Kollegen, Herr Altmüller in Hannover, Herr Lee jetzt hier bei uns, mein Kollege Professor Richter und unsere Kollegin, die jetzt ja auch eine neue Juniorprofessur hier angetreten hat seit dem Jahr, die Frau Professor Immerz. Und ja, dass wir eben doch auch pädagogisch sagen, man kann jetzt nicht jungen Leuten, die an die Hochschule kommen und Lust haben, Musik zu machen, vorhalten, wie krank sie werden können, um sie abzuschrecken und dann Prävention zu betreiben, sondern die Chance ist ja, dass wir zeigen, Mensch, was gibt's für spannende Erkenntnisse, die die Musikausübung ganz positiv befördern. Und deswegen ist es ja, wir sind ja auch alle Musikerinnen und Musiker, deswegen ist das ja auch so. Wir wollen ja, wir lieben ja Musik. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, sind wir irgendwie am Kern dessen, worum es eigentlich geht. Und dann ist das Thema Gesundheit einfach so ein immanentes Thema, was ich dann auch hoffentlich so weitgehend auch mit ergibt daraus. Und das finde ich jetzt nochmal wirklich auch was anderes, wenn jetzt auch Leute im Beruf natürlich kommen und einfach dann Beschwerden mal entwickeln oder auch wenn sie älter werden oder neue Dinge aufkommen. Das ist doch eine ganz andere Situation, wo man dann einfach mit der Behandlung natürlich einsetzt. Klar, wir behandeln natürlich alle, aber wo der Lebensmoment, also die biografische, wo man in seinem Leben steht, schon ein anderer ist. Also, und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir mit der Musikphysiologie an den Hochschulen eben da ansetzen und uns auch attraktiv machen und schon auch Berater für Gesundheit sind, aber eben nicht nur.
Ja, das finde ich ein fast schon einen schönen Schlusssatz. Wenn wir mit Blick auf die Uhr, glaube ich, müssen wir so langsam gegen Ende kommen. Ich habe...
Jetzt haben wir überhaupt nicht über Lampenfieber gesprochen.
Ich weiß nicht, wie Ihre Zeit da ausschaut. Ich habe tatsächlich noch mehr Fragen.
Das können wir noch machen.
Genau. Noch mehr Fragen auf dem Zettel tatsächlich. Ich habe Lampenfieber jetzt in dem Kontext so ein bisschen versucht einzuordnen, dass das auch natürliche Auswirkungen hat auf körperliche Empfindungen, die wir beim Spielen haben. Also sei es jetzt Blockade oder sowas, genau.
Vielleicht darf ich es auch nochmal von der Verbindung, weil wir sind ja jetzt vom Üben hergekommen, von der Selbstverbesserung und wie ist man in diesem sensormotorischen Regelkreis da drin und kommt weiter. Denn für mich ist das Thema Auftreten, Umgang mit Lampenfieber auch ein Teil des Übens. Denn die ganzen mentalen Ansätze, die wir haben, das mentale Auftrittstraining, ist ja eine große Chance, das auch in den Übeprozess zu integrieren. Und das finde ich gerade in den Phasen, wie zum Beispiel dem Studium, also wichtig, wo ja das Verhältnis zwischen Trainieren und Üben und Auftreten oft noch sehr stark auf der Seite des Übens liegt. Später verschiebt sich es dann genau oft in die andere Richtung. Da ist man ständig im Konzertmodus oder sehr viel im Konzertmodus, je nachdem, ob man pädagogisch arbeitet oder nicht, aber jedenfalls viel stärker. Und die Chance ist aber, dass man in jede Übeeinheit eigentlich für sich auch mitübt und mental einbezieht. Ich gehe jetzt wirklich davon aus, in dem jetzigen Stand meiner Vorbereitung, ich versetze mich in die Situation des Vorspiels hinein und sozusagen trainiere auch das noch besser, weil oft kennt man ja sogar die Räume, wo das stattfinden wird. Also man kann sich das sehr gut vorstellen und hat dadurch einfach diesen Übungseffekt und dann gibt es ja auch tatsächlich auch die Chance, das eben noch auch mit einem Entspannungsverfahren zu verbinden oder einer kurzen Übung, dass man wirklich versucht, beim rein mentalen Training, also man kann es ja auch abstufen, also im rein mentalen Auftrittstraining, dass man wirklich aus einer guten, sagen wir mal, Situation, wo man wirklich auch eine hohe Selbstwirksamkeit hat, wo man denkt, okay, jetzt fühle ich mich gut, ich kann das schaffen, ich freue mich drauf, ich bin gut vorbereitet, sich gedanklich in den Anfang des Auftritts hinein zu versetzen und dann auch Aufregungssymptome, die dann aufkommen, hoffentlich, dass man die dann positiv konditioniert eben, dass man sagt, ja, so sozusagen in der Echtsituation dann sagen kann, boah, ich war ja schon ein paar Mal hier. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz große Chance. Und das standardmäßig mit ins Üben zu integrieren. Insofern gibt es für mich da einen ganz wichtigen Link zwischen dem Thema. Denn ich glaube, dass diese Verbindung deswegen so wichtig ist, weil es gab früher immer so ein bisschen die Auffassung, wenn man genug geübt hat, braucht man kein Lampenfieber zu haben, dann wird auch der Auftritt gut. Das finde ich ein bisschen verkürzt. Das stimmt eben oft eben gar nicht, weil die Situation an sich im Auftritt oder im Probespiel erst recht oder ja, dieses sich zeigen oder beweisen müssen und so ganz andere Dinge nochmal freisetzt. Und natürlich ist eine gute Vorbereitung eine gute Voraussetzung, aber sie ist nicht sozusagen so, dass es dann einlöst, dass es 1:1 dort auch dann in dieser Auftrittssituation klappen muss. Und deswegen ist es, finde ich, sehr wichtig, diese Verbindung zu trainieren. Mhm. Und auch zu sehen, dass man manchmal außer dieses klassische Üben, also Reproduzieren von Spielen und mit ausschließlichem Fokus auf das musikalische Spiel und dass man eben die Kriterien, was weiß ich, richtige Töne, Intonation und Tempo und was weiß ich und so erfüllt, dass man dann noch andere Tools lernt, die man dann vielleicht braucht, was weiß ich, eine Sekundenschnellentspannung oder irgendwie ein Image, was einem hilft oder wie so ein Anker, ein psychologischer oder eben diese Sicherheit wieder, diese Selbstwirksamkeit herzustellen. Also, dass man das auch dazulernt und das schon in den Übeprozess integriert, weil sonst, glaube ich, greift es zu kurz. Mhm. Also das ist ja noch ein sehr wichtiges Statement, weil das so eine Verbindung von diesen Bereichen ist. Genau. Ja.
Das ist, glaube ich, auch ganz schön, wie Sie es schon gesagt haben, dass es dann beim Üben auch immer diese zwei Seiten gibt. Das eine ist wirklich dieses aktive, musizierende Üben. Das andere ist diese mentale Vorbereitung, auch dann sich in diesen Moment des Konzerts, des Probespiels hineinzuversetzen und zu gucken, wie fühlt sich das an, auf dieser Bühne zu stehen,
ja,
wenn Leute da sind, wenn der Raum sich so und so anfühlt, der Raum sich so und so anhört. Und daran schließen auch, glaube ich, ganz schön die beiden letzten Folgen an, wo wir über das Probespiel und die Vorbereitung fürs Probespiel mit Annemarie Gäbler vom MDR-Orchester drüber gesprochen haben. Und in der letzten Folge mit der Frau Silke Kruse-Weber, die auch so ein bisschen Techniken, den Rumpelstilzchen-Effekt, die Sie wahrscheinlich auch erkennen, dann so ein bisschen auch bewusst versucht, Hürden, nenne ich es mal in Anführungszeichen, ins eigene Üben einzubauen und quasi nicht diesen bestmöglichen Case nur beim Üben zu haben, dass alles glatt geht, ich habe ausgeschlafen, entspannt hingekommen, ich bin vorbereitet, das Klavier oder das Instrument ist perfekt da und alles, sondern auch so ein paar Stolpersteine auf dem Weg dahin sind.
Genau.
Von daher finde ich das eine sehr schöne Ergänzung auf jeden Fall. Und ich, also wir könnten, glaube ich, noch weiter, aber wir kommen dann jetzt wirklich zum Ende. Ich habe fürs Ende ebenfalls wie beim Anfang, zwei kürzere Fragen, die aber nicht unbedingt schnell beantwortet werden müssen.
Ja.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Was ich wirklich noch lernen will, das ist Saxophon spielen.
Oh.
Und das kann ich schon ein bisschen, aber ich muss das noch schaffen, dass ich dann, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit regelmäßig habe, da möchte ich gerne regelmäßig dann Saxophon spielen, weil das klappt eigentlich gut. Ich bin ja Bläserin und so. Aber ich muss einfach dann stetig dranbleiben, sonst geht es dann natürlich immer wieder ein bisschen weg. Genau. Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch lernen.
Spannend, dann dürfen wir uns darauf freuen dann demnächst. Und wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre eigene Musikstudierendenzeit, hätten Sie einen Tipp aus Ihrer heutigen Sicht, um den Sie damals froh gewesen wären?
Puh, das ist schwierig. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich glaube, wahrscheinlich sehe ich immer eher die positiven Dinge. Ich fand mein Studium super. Also, das ist jetzt für mich schwer zu beantworten und dann schließt sich auch etwas der Kreis zu dem allerersten, zu der allerersten Vorstellung, wo ich mich ja so ein bisschen beschrieben habe als eine Person, die selber die Dinge so sucht, mich ja so ein bisschen als in dieser Hinsicht pionierhaft bezeichnet. Und ich glaube, ich sehe auch eine ganz starke Selbstverantwortung, deswegen denke ich, naja, das hätte ich mir sonst vielleicht noch irgendwie was anderes suchen können. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr viel tollen Input, ganz viele tolle Menschen, die ich kennengelernt habe. Und das ist eine sehr wichtige Lebensphase, aber es geht ja weiter. Also ich sehe auch die mit Heiner Gembris die Lebenszeitperspektive als ganz wichtigen Punkt. Und das Studium ist eine ganz wichtige Phase, aber danach kommt ja auch noch ganz, ganz viel. Und ich glaube, man lernt ja, wie wir heute wissen, sein Leben lang. Also insofern. Alles gut.
Ja. Frau Spahn, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und herzlichen Dank und toll, dass Sie diesen Podcast machen. Super.
Dankeschön. Perfekt. Das war's für heute. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du die Folge mit deinen Musikerfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Natürlich auch den ganz neuen Übeplan. Einmal im Monat verschicke ich zudem einen kleinen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis bald wieder. Ciao, euer Patrick.